Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. 50 Jahre nach der Dresdner Synode. Der evangelische Theologe Heino Falke hielt 1972 eine vielfach beachtete Rede über die Kirche im Sozialismus. Die kritische Rede wurde in der DDR nie gedruckt. Wie denkt er heute darüber? Wir haben mit ihm gesprochen. Die Mauer auf dem Schulhof. Es gehörte lange Zeit zum Alltag der Schulkinder in Nordrhein-Westfalen. Katholiken und Protestanten lernten und spielten getrennt voneinander. So auch einst in der Volksschule im niederrheinischen Ringenberg. Und Genisat Germania, so heißt ein wissenschaftliches Projekt der Universität Mainz. Dort werden hebräische Talmud- und Torah-Fragmente erforscht, die als Einband für andere Bücher dienten und so in deutschen Bibliotheken Jahrhunderte überdauert haben. Über 50 Jahre ist es her, dass der Theologe Heino Falke mit seiner Rede Christus befreit, darum Kirche für andere, bei der Bundessynode in Dresden für Aufsehen sorgte. Die Synode im Jahr 1972 wurde als theologischer Meilenstein für den weiteren Weg der evangelischen Kirche in der DDR gesehen. Falke kennt man als einen engagierten Protestanten und für das DDR-Regime war er ein Dorn im Auge. Er war für sie ein unbeliebter Theologe. Heute blickt der prominente Kritiker zurück auf die Friedensideen des DDR-Kirchenbundes und zeigt sich bitter und ratlos angesichts des Krieges gegen die Ukraine. Carsten Krampitz sprach mit dem 93-Jährigen.
Dass am 1. September 1979 gemeinsam von der EKD und dem Bund der evangelischen Kirchen in der DDR BEK verabschiedete und viel beachtete Wort zum Frieden war eine Initiative des DDR-Kirchenbundes. Darin hieß es:
Lange bevor ein Krieg ausbricht, hat er in den Gedanken und Herzen der Menschen schon begonnen. Misstrauen und Angst und das Gefühl der Bedrohung löschen alle anderen Hoffnungen aus.
Heino Falke aus Erfurt, Propst im Ruhestand und heute 93 Jahre alt, leitete im DDR-Kirchenbund viele Jahre den Ausschuss Kirche und Gesellschaft. An die Friedensarbeit im Kirchenbund erinnert er sich gut.
Es gab ein Beispiel, das für vieles steht. Wir hatten in den DDR-Kirchen einen Beauftragten für die Friedensfragen. Das war ein katholischer Priester. Der hatte geheiratet und konnte in der katholischen Kirche nicht werden. Er machte aber eine sehr gute Jugendarbeit. Und dann haben wir den katholischen Theologen, der in seiner Kirche als Verheirateter nicht werden konnte, angestellt als Beauftragten für die Friedensfragen, der Jochen Garstecki. Der hat eine vorzügliche Arbeit gemacht. Ja, der hat die ganze Friedensarbeit des Bundes der evangelischen Kirche in der DDR reflektiert und Erziehung zum Frieden, und das hat er alles organisiert. Und dann kam die Wende und in der EKD war es undenkbar, einen katholischen Theologen in der evangelischen Kirche anzustellen.
Die DDR-Kirchen sind ein Erbe, das die EKD nicht annehmen will. Wie sonst erklärt es sich, dass ein Ereignis wie die Synode des DDR-Kirchenbundes vor 50 Jahren, vom 30. Juni bis 4. Juli 1972 in Dresden, völlig in Vergessenheit geraten ist? Heino Falke, damals Rektor des Gnadauer Predigerseminars, hielt das Hauptreferat unter dem Titel »Jesus befreit, darum Kirche für andere«. Eine Rede, die zur geistigen Grundlage einer neuen Identität des Protestantismus in der DDR werden sollte.
Furcht macht unmündig,
rief Heino Falke den Synodalen zu.
Wer Angst hat, ist beherrschbar. Man kann ihn gefügig machen und benutzen.
Das Wort von der Kirche für andere aus dem Titel des Vortrags ist ein Schlüsselbegriff in der Theologie Bonhoeffers.
Es war natürlich die Zeit der bekennenden Kirche, in der er das gesagt hat. Sie soll sich nicht um ihre eigene Existenz sorgen, sondern sie soll tun, wozu sie beauftragt ist.
Die Kirche sollte nicht mehr nur ein Ort sein für Kontemplation und Meditation. In seiner Rede entwickelte Heino Falke konkrete Vorstellungen.
So könnte es in der Kirche eine kritische Öffentlichkeit, eine Stätte des freien Wortes, eine Offenheit für radikale Fragen und angstfreie Lernbereitschaft geben. Das wäre ein eminent wichtiger Beitrag zur mündigen Mitverantwortung in der Gesellschaft.
3 Jahre zuvor hatten sich die evangelischen Landeskirchen der DDR organisatorisch von der bis dahin gesamtdeutschen EKD getrennt und den Bund der evangelischen Kirchen in der DDR gegründet.
Es war auch in gewisser Weise eine Aufbruchssituation. Wir hatten ja noch mehr Vorstellungen, aber wir wollten auch mal zeigen, was ist eigentlich eine Kirche, die getrennt ist vom Staat. Die westliche Kirche war ja sehr verbunden mit dem ganzen politischen Konzept auch, nicht? Die CDU war ja bis Ende der 60er Jahre die führende Partei. Adenauer war also der große Mann und nun war Willy Brandt Bundeskanzler. Es war eine unglaubliche Aufbruchssituation. Auf der anderen Seite, die DDR-Regierung, die wollte nun unsere Trennung von der EKD benutzen, damit die Kirche nun eine sozialistische Kirche, dass die sich wirklich auf die DDR einlässt. Die brachten dann die Losung Kirche im Sozialismus und wollten natürlich eine angepasste Kirche. Eine Kirche, die sich einerseits auf das Religiöse beschränkt, so ein religiöses Ghetto bildet und nach außen hin aber völlig loyal dem Staat gegenüber ist.
Damals sprach Heino Falke von einem verbesserlichen Sozialismus, einer Hoffnung, die sich zwar als Illusion herausstellte, seinerzeit aber viele Menschen inspirierte. Er erklärte:
Unter der Verheißung Christi werden wir unsere Gesellschaft nicht loslassen mit der engagierten Hoffnung eines verbesserlichen Sozialismus.
Dieser Theologe hatte das Kunststück fertiggebracht, die politischen Verhältnisse zu kritisieren, ohne dass der SED-Staat ihn dafür kriminalisieren konnte. Ursprünglich war das so nicht gedacht.
Er hatte die Synode nun, wollte sich das Thema geben, Christus befreit uns oder durch Christus befreit sind wir Kirche für andere. Ich habe den Titel, als ich das übernahm, sofort geändert und habe gesagt, Christus befreit, darum Kirche für andere. Christus befreit also den Menschen. Und damit war das Thema geöffnet für die Situation wirklich in dieser Gesellschaft. Freiheit war ja das große Problem. Die Mauer wurde ja gebaut, weil die Leute ein Verständnis von Freiheit hatten, das sie nur im Westen realisieren konnten. Und ich wollte nun die Freiheit auch als Herausforderung, gerade in dieser Gesellschaft. Das war meine Intention. Was bedeutet dann ein freies Christsein, eine freie Kirche in dieser Gesellschaft?
Seine Freiheitsrede erregte auch unter Genossen Aufsehen. Davon erzählt ein Gedächtnisprotokoll Heino Falkes, niedergeschrieben nach einem Treffen beim Rat des Bezirkes Erfurt am 1. Februar 1973. Darin kam die SED-Seite unvermittelt auf das Thema Freiheit zu sprechen. Falke habe in Dresden zwar über Freiheit referiert, jedoch habe er diese nur aus christlicher Sicht betrachtet. Der Propst von Erfurt parierte daraufhin mit profunder Kenntnis der marxistischen Klassiker. Das Ziel des Marxismus sei ja das Reich der Freiheit. In der Phase des Sozialismus aber befänden wir uns nach Marx im Reich der Notwendigkeit. Das bedeutet doch, dass die Freiheit in der Gesellschaft immer noch ein Problem sei.
Die Situation in Erfurt, der beim Rat des Bezirkes Beauftragte für Kirchenfragen, da musste ich ja nur immer hin. Wenn also ein Kind in der Schule nicht weiterkam, weil sie aus einer christlichen Familie kam, immer musste ich dahin.
Hin ins Hochhaus. Und immer sei dort der Herr Hartmann gewesen, mit dem er reden musste. Heinz Hartmann, der stellvertretende Ratsvorsitzende, zuständig für den Bereich Inneres. Heino Falke fragte damals auch, ob es denkbar sei, den Spielraum freier Meinungsäußerung zu erweitern. Warum sei es denn nicht möglich gewesen, das Dresdner Referat in der DDR zu drucken? Warum es denn solche Schwierigkeiten mit der Zensur bei Druckerzeugnissen geben müsse?
Wenn wir das Amtliche besprochen hatten, dann ging er so mal hinter seinen Schreibtisch und drehte da was aus. Und dann redeten wir unkontrolliert und dann erzählte er mir seine Biografie. Sohn eines Waldarbeiters im Thüringer Wald. Schule unter Aufsicht der Kirche damals noch. Und der Pfarrer, der gab den Religionsunterricht oder sowas. Und dann zeigte er mir seine linke Hand. Da hat er immer Prügel drauf gekriegt, weil er war ein Kommunistenjunge. Und die Wunde war noch zu sehen, ja. Also solche Kontakte hatte ich auch, ja. Und nach der sogenannten Wende traf ich ihn mal auf der Straße. Und da sagte er: Nun, Herr Probst, jetzt geht es Ihnen doch so richtig gut. Ja, sagte ich das ihm. Aber unsere Gespräche habe ich nicht vergessen.
Heino Falke wollte den Wandel nicht nur in der DDR.
Ich wollte einen Systemwandel beider Systeme. Und mein Hauptgesichtspunkt war dabei die ökologische Problematik. Für die ist der Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Gestalt genauso ungeeignet wie der Sozialismus in der SED-Gestalt.
Heute, 50 Jahre nach der Synode von Dresden, sucht Heino Falke nach friedensethischen Impulsen angesichts der aktuellen Situation. Die Bilanz des 93-Jährigen fällt bitter aus.
Ich bin tief unglücklich über das, was sich politisch in den letzten Monaten ereignete. Ich bin geradezu verzweifelt, weil alles, was wir versucht haben, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, seit den 60er Jahren, habe ich da mitgemacht. Also in der Aufarbeitung dieser katastrophalen Tradition, die wir dahinter uns hatten. Und jetzt haben wir Krieg in Europa. Und ich sehe keinen Ausweg. Was soll man raten? Gewaltverzicht seitens der Ukraine wäre mörderisch gewesen. Nicht weniger mörderisch als dieser Krieg jetzt. Und die Ukraine wäre gnadenlos gleichgeschaltet worden, nicht? Wenn sie sich ergeben hätte. Und bei diesem Putin, dessen Grausamkeit und Brutalität ist ja unglaublich. Ja? Dieser Krieg ist ja auch so aussichtslos. Der Putin macht ja alles platt, ne? Das hat es in der neueren Geschichte kaum gegeben.
Carsten Krampitz mit einem Beitrag über den 93-jährigen evangelischen Theologen Heino Falke. Die 2 Meter hohe Backsteinmauer steht noch, aber sie trennt nicht mehr auf dem Pausenhof die katholischen Kinder von den evangelischen. Das war mal. Die teilende Mauer an der einzigen Volksschule in Ringenberg ist leicht zu umgehen und inzwischen geht es an der Förderschule multikulturell und multireligiös zu. Aber damals war es so. Konfessionsschulen gehörten zum Alltag in den nordrhein-westfälischen Schulen in den 1950er und 1960er Jahren. Das gehörte mit zur Nachkriegsnormalität. Eva Karnowski hat sich die Schulhofmauer angeschaut.
Die CDU und die Katholische Zentrumspartei hatten es 1950 in die nordrhein-westfälische Landesverfassung geschrieben. Katholische und evangelische Kinder sollten in getrennten Schulen unterrichtet werden. So war das auch im Örtchen Ringenberg an der Issel. Als die katholische und die evangelische Dorfschule dann baufällig wurden, entschied man sich, für beide Konfessionen ein einziges neues Gebäude zu errichten, aber zugleich für die konfessionelle Trennung zu sorgen. Mit einer Mauer.
Was besonders war damals, dass man nicht eben nur eine Mauer zwischen den beiden Schulhöfen gezogen hat, sondern auch einen Trakt errichtet hat, in dem man die beiden Toilettenanlagen für die Schulen jeweils getrennt eingerichtet hat.
Das hatte es in ganz Deutschland vorher noch nicht gegeben, berichtet Christoph Schmidt-Rotthaufe, der Vorsitzende des Ringenberger Heimatvereins.
Hat viel Aufsehen erregt. In der Presse gab es damals große Aufregung vom Stern, von der Bild-Zeitung.
Und heute hat es ein Stück dieser gelben Ziegelmauer bis in das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf geschafft. Es stammt aus der Rückwand des Fahrradunterstandes der ehemaligen Volksschule. Damals sind hier Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse unterrichtet worden. Heute ist in dem Gebäude eine Förderschule. Schmidt-Rotthaufe weist auf einen etwa türgroßen Mauerabschnitt.
Und wir sehen den Teil, der wieder neu eingebaut worden ist, weil er sich farblich etwas von den übrigen Steinen unterscheidet.
Vor dieser Mauer spielten in den Pausen die evangelischen Kinder beiderlei Geschlechts. Der Schulhofteil dahinter war den katholischen Jungen und Mädchen vorbehalten. Der Vorsitzende des Heimatvereins hat nach historischen Wurzeln dieser konfessionellen Trennung in Ringenberg gesucht. und fand keine.
In den alten Chroniken habe ich nachgelesen, dass 1662 der Bau eines neuen Schulhauses gemeinsam für katholische und evangelische Schüler errichtet wird. Und nachdem diese Schule baufällig war, wurde 1792 ein Neubau für Schüler aller Konfessionen gebaut, also katholisch, evangelisch und jüdischen Schülern.
Klaus Harsewinkel, evangelisch, war damals Schüler der Ringenberger Volksschule.
Also wenn wir in der Pause Ball gespielt haben und der Ball flog von einer Schulhofseite zur anderen, dann gab es Palaver. Könnt ihr nicht aufpassen, der Ball soll auf eurer Seite bleiben, soll nicht rüberfliegen. Also es war schon sehr kurios für uns Kinder. Wir haben es überhaupt nicht kapiert.
Michael Bergkemper hat das Ganze von der katholischen Schulhofseite aus erlebt.
Die Evangelischen durften auf ihren Schulhof schon Völkerball spielen. Und bei uns war das verpönt. Wir sollten uns ausruhen und nicht da noch rumtollen. Und der Ball, der kam dann mal öfter geflogen. Man gab dann immer Ärger, weil wir da mitspielen wollten.
Der Ärger für die Schüler sah dann regelmäßig so aus.
Lesebuch, zack, so und so viele Seiten abschreiben. Wir haben uns doch nichts bei gedacht. Das war damals so gang und gäbe. Ja, war so.
Das Verbot, mit evangelischen Kindern zu spielen, galt auch für die Freizeit. Und wer dagegen verstieß, wurde bestraft.
Ganz selten, dass wir mal mit evangelischen spielen konnten. Erst später hat sich das entwickelt.
Die evangelischen Kinder hatten es besser, erinnert sich Harsewinkel.
Die Lehrer waren ja sehr, sehr streng, gerade von der katholischen Seite. Das Lehrerkollegium von der evangelischen Seite, die waren damals schon ein bisschen weltoffener.
Nordrhein-Westfalen hat erst 1980 die Konfessionsschulen gesetzlich abgeschafft. Aber in Ringenberg wurde die Mauer auf dem Schulhof bereits früher überwunden, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins.
Meine Frau war auch Lehrerin hier in Ringenberg und ist 1971 hierher gekommen, hat aber von dieser Trennung evangelisch-katholisch nichts mehr mitbekommen.
Dennoch hat die konfessionelle Trennung in den Köpfen so mancher Ringenberger noch lange Nachhall gefunden. Als Michael Bergkemper Ende der 70er Jahre seine evangelische Frau heiratete, stießen die beiden nicht nur auf Zustimmung.
Wir hatten das nicht so einfach, ne? Von zu Hause schon, weil evangelisch war nicht so gut.
Heute spielen auf dem Pausenhof der Förderschule Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen und mit unterschiedlichen Religionen. Der Fahrradunterstand mit der Mauer steht noch, aber er trennt nicht mehr. Ganz selbstverständlich laufen die Schüler um ihn herum.
Ein Beitrag von Eva Karnowski. Ein Stück dieser Mauer von der einzigen Volksschule in Ringenberg ist mit anderen Exponaten aktuell zu sehen in der Jubiläumsausstellung Unser Land 75 Jahre Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Sie werden heute noch als heilige Gemeinden bezeichnet, weil sie im Mittelalter das Zentrum der aschkenasischen, also europäischen Judentums bildeten. Gemeint sind die Städte Speyer, Worms und Mainz. Diese Städte am Rhein werden auch Schumstädte genannt. Als Schum wird der mittelalterliche Verbund jüdischer Gemeinden bezeichnet. Um das mittelalterliche Schrifttum der Aschkenasen möglichst vollständig zu rekonstruieren, wurde am Lehrstuhl für Judaistik der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität das Projekt Genizat Germania eingerichtet. Ein Team unter Leitung von Professor Andreas Lehnert recherchiert dort zu hebräischen Handschriftenfragmenten, die die Jahrhunderte in Bucheinbänden deutscher Bibliotheken überdauert haben. Mehr zu dem Forschungsprojekt von Judith Leister.
Andreas Lehnert sitzt in einem der Lesesäle der Mainzer Stadtbibliothek und zeigt auf ein etwa DIN A4 großes beigefarbenes Stück Pergament mit verwitterten hebräischen Buchstaben und ausgefransten Rändern.
Wenn ich hier auf dieses Fragment einer Tora-Rolle schaue, das erkennt man sofort, die ist nur auf einer Seite beschrieben, die ist mit ganz bestimmten Sonderbuchstaben geschrieben, die nur für Tora-Rollen verwendet werden. Da ist eigentlich sehr naheliegend, dass das mit einer gewaltsamen Enteignung zu tun hat, denn Tora-Rollen, ja, die werden nicht veräußert, das ist das Kernstück des Judentums. Deswegen, wenn man so etwas findet, zerschnitten, zerstört, als Bucheinband wiederverwendet, dann liegt es einfach doch sehr nah, dass da irgendwas passiert sein muss.
Ursprünglich war das Fragment wohl Teil einer Torarolle aus dem 15. Jahrhundert. Bis vor kurzem diente es noch als Schutzumschlag für ein Buch, das aus einem Kloster in der Nähe von Mainz stammt. Aus Sicht religiöser Juden ist eine solche Zweckentfremdung der Tora ein schweres Sakrileg. Tora-Rollen werden bis heute sehr aufwendig hergestellt. Es dürfen nur die Häute bestimmter Tiere verwendet werden, die man unter Einhaltung strenger Regeln trocknet, gerbt und schabt. Auch die aus Galnus hergestellte Tinte muss koscher sein. Vor uns liegt nun ein dickes, ledergebundenes Buch mit Eisenbeschlägen, eine christliche Predigtsammlung aus dem 15. Jahrhundert. Lenard blättert die erste Seite auf. Ein Pergament mit hebräischen Schriftzeichen wird sichtbar, das als sogenannter Schutzspiegel das Titelblatt vor der rauen Holzfläche des Einbands schützen sollte.
Das ist aus dem babylonischen Talmud, Traktat Yoma. Der Text ist bekannt, aber er enthält auch hier wieder Lesarten, die sehr alt sind. Das ist älter als das, was auch heute die Münchner Handschrift erwähnt.
Die Münchner Handschrift, von der Lenard hier spricht, ist der einzige noch aus dem Mittelalter erhaltene, nahezu vollständige babylonische Talmud, der sich heute in der Münchner Staatsbibliothek befindet. Dass nicht mehr Exemplare des Talmud erhalten sind, ist kein Zufall.
Es ist eben durch die Inquisition und die systematische Verfolgung dann der Talmud wirklich stark dezimiert worden. Und das geht eben so weit, dass bis heute für einige Traktate neben der Münchner Handschrift nur noch eine oder zwei Handschriften vorhanden sind. Es sind teilweise sehr heftige Polemiken, auch gerade gegen das Christentum, aber auch gegen andere Gruppierungen, auch innerjüdische Abweichler. Und all das wurde sozusagen systematisch von den Zensoren gestrichen, geschwärzt, bis auch eben in das Zeitalter der Druckausgaben. Was dann hier in den Einbandfragmenten auftaucht, ist gewissermaßen eine unzensierte Ausgabe und deswegen für die Forschung so wichtig.
Die christliche Mehrheitsgesellschaft, sprich die Kirche, hat über Jahrhunderte tief in die jüdische Überlieferung eingegriffen. Die Auswirkungen sind bis heute dramatisch, weil Teile des Talmud vergessen oder aufgrund von Bearbeitungen nicht mehr verständlich sind. Hier sieht Lenard den Beitrag von Genisat Germania.
Heute eben gelingt es durch systematische Rekonstruktion, den ursprünglicheren Text wiederherzustellen. Ich hatte das ja schon erzählt, dass also das Oberrabbinat in Jerusalem beispielsweise eine wissenschaftliche Textausgabe des Talmud herausgibt. Und der Text wird auch mit Fragmenten verbessert, die hier in Deutschland entdeckt worden sind. Zum Beispiel Talmudfragmente aus Trier habe ich jetzt gerade wieder dorthin geschickt und auch hier aus Mainz.
Bei der systematischen Durchforstung der Mainzer Stadtbibliothek sowie anderer Bibliotheken und Archive machen Lenard und sein Team einzigartige Entdeckungen, die tief in die mittelalterliche aschkenasische Geschichte führen.
Gerade die Mystik spielt ja hier im Rheinland auch eine sehr große Rolle, also die deutschen Frommen, wie man sie nennt, die Chassidei Aschkenas, haben also zahlreiche Kommentare zur Bibel, aber auch zum jüdischen Gebetbuch geschrieben, um den mystischen, den tieferen Sinn der Gebete zu kommentieren und zu erklären. Das kennt man auch aus der Kabbalah, aber hier ist das im Rheinland schon etwas früher praktiziert worden. Hier sind sozusagen die Anfänge dafür gelegt worden, im 13. Jahrhundert etwa. Und eine Schrift, die ich da entdeckt habe, stammt wahrscheinlich aus solchen Mystikerkreisen, die man vielleicht nach Worms oder nach Regensburg auch verorten kann. Das waren so die beiden wichtigen Zentren, eben, die sich früh eben diesen mystischen Spekulationen gewidmet haben.
Die gefundenen Bucheinbandfragmente zeigen, wie jüdische Tradition über Jahrhunderte buchstäblich marginalisiert worden ist. Nur in wenigen Fällen ist bekannt, wie genau die Handschriften ihren ursprünglichen Besitzern abhanden gekommen sind. Andreas Lenard vermutet jedoch, dass ein großer Teil aus konfiszierten, geraubten oder zurückgelassenen Büchern stammt. Rund 2000 Fragmente hat Genisat Germania bisher katalogisiert, die nach und nach über Datenbanken auch der internationalen Forschung zugänglich gemacht werden sollen.
Judith Leister über das Mainzer Universitätsprojekt Genisat Germania. Das war's dann für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz mit meinem Kollegen Stefan Römermann.